Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Am 20. Juli 2022, da feuern Unbekannte in Stuttgart im Stadtteil Zuffenhausen aus einem BMW heraus einen Schuss ab. Die Kugel, die gilt einer Personengruppe, die sich vor und in einer Bar aufhält. Sie verfehlt ihr Ziel und bleibt in einer Glasscheibe stecken, verletzt wird niemand. Was danach aber folgt, ist eine Gewaltserie von bisher ungekanntem Ausmaß. Zwei multikulturell aufgestellte Banden liefern sich über Jahre hinweg eine blutige Fehde. Schussattacken, Brandstiftungen, sogar ein Handgranatenanschlag auf einem Friedhof gehen auf das Konto dieser Auseinandersetzung. Viele Menschen werden verletzt, teilweise schwer, ein Unbeteiligter stirbt. Stuttgart ist dabei aber nicht der einzige Tatort. Der Bandenkrieg ertobt auch in Esslingen, in Plochingen, in Göppingen und anderen Städten der Region. Er tobt also mitten im Herz der Schwaben. Die Ermittler, sie sprechen von Crime als Lifestyle, ein Phänomen, das hunderte junge Menschen in den kriminellen Abgrund reißt. Ja, diesem spannenden Thema wollen wir in Akte Südwest auf den Grund gehen und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kriminalpodcasts der Südwestpresse. Ich bin Tanja Wolter und freue mich heute ganz besonders, einen Gast aus Stuttgart begrüßen zu dürfen. Es ist Wolf-Dieter Obst. Er ist Gerichts- und Polizeireporter bei den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung und damit absolut prädestiniert, uns in diesen Fall einzuführen und uns das ganze Geschehen auch so ein bisschen aufzudröseln. Denn wir haben es ja hier nicht mit einer einzigen Tat zu tun, sondern mit einer Vielzahl von Straftaten, mit vielen Tätern und auch mit vielen Opfern. Hallo Wolf-Dieter, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Tanja, ich freue mich ebenfalls hier zu sein und ich freue mich auf ein sehr spannendes Verhör jetzt.
Ja, spannend wollen wir es auf jeden Fall machen. Wolf-Dieter und ich, wir sind uns früher hin und wieder mal in Stuttgart begegnet, bei Gerichtsprozessen, über die wir beide berichtet haben. Also vom Sehen und so vom Hallo sagen und mal freundlich zunicken, da kennen wir uns, aber mehr hatten wir auch bis jetzt nicht zu tun. Und deshalb ist es natürlich besonders klasse, dass wir hier jetzt mal an einem Tisch sitzen und was gemeinsam machen. Du berichtest ja seit mehreren Jahrzehnten in Stuttgart über Kriminalfälle. Bist in Sachen Crime, also so etwas wie ein alter Hase, so sagen wir das zumindest immer gerne im Journalismus, und so ein Bandenkrieg mit so vielen Beteiligten, so vielen einzelnen Verbrechen an verschiedenen Tatorten, das ist ja in all den Jahren aber vermutlich noch nicht untergekommen, oder?
Nee, durchaus nicht, aber ich bin seit 1988 dabei und ja, wohl, es gab ja schon immer solche Straßenkriege und Auseinandersetzungen. In den 1990ern zum Beispiel gab es tödliche Schüsse zwischen Bosniern und Kosovo-Albanern im Stuttgarter Milieu. Da ging es immer so um Drogen, Rotlicht, Zuhälterei, organisierte Kriminalität, Ehrverletzungen. Aber Handgranaten bei Beerdigungen auf Friedhöfen oder Schießereien auf offener Straße, das hat schon eine andere Qualität.
Also ich selbst denke beim Begriff Bandenkrieg, da kommen mir als erstes eher so Drogenclans in Lateinamerika vielleicht in den Sinn. Mexiko ist ja gerade wieder in aller Munde. Oder die Mafia in Sizilien oder die Mafia in Kalabrien. Und in Deutschland vielleicht eher die Rockerkriege zwischen einzelnen Motorradgangs. Was einem da sofort immer einfällt, ist Hells Angels gegen Banditos. Gab es ja auch in Baden-Württemberg schon entsprechende Fälle. Das sind aber alles Gruppen, die ein konkretes Ziel verfolgen, also einen konkreten Zweck haben. Es geht um organisierten Kokainhandel zum Beispiel oder um Schutzgelderpressung, also letztlich ja immer um Geld. Und dabei dann auch oft um die Frage, wer mit seinen kriminellen Machenschaften in welchem Gebiet die Vorherrschaft hat. Und bei unseren beiden Clans, Banden, Gruppen, wie wir sie auch immer nennen wollen, ist dieser Zweck ja gar nicht so einfach zu fassen. Geld steht jedenfalls nicht im Vordergrund. Fangen wir mal bei den Mitgliedern an. Wer steckt denn alles dahinter?
Ja, wir müssen, glaube ich, mal anders anfangen. Also wie ist es zu diesen Gebieten gekommen? Da muss man ganz weit zurückschauen. In den Geschichtsbüchern sozusagen. Und da würde ich mal sagen, da schauen wir mal so bis ins Jahr 2011, 2012 zurück. Da gab es ja mal so einen Höhepunkt von Auseinandersetzungen zwischen, naja, sagen wir mal, Rocker-ähnlichen Gangs. Da gab es die kurdisch geprägte Red Legion. Die haben sich mit den Black Jackets eher türkisch, italienisch, ex-jugoslawisch, Balkan so ein bisschen auseinandergesetzt. Das war so ein bisschen, wie gesagt, Rotlichtmilieu, Türsteherszene, Drogen, Waffen und vor allem auch Ehre. Später hat sich das dann eher so politisiert mit dem Krieg im Irak und in Syrien, das Kurdische, das Kurdistan. Da hat sich diese Red Legion dann Bahos genannt, zu Deutsch Sturm. Und die haben sich dann mit den Osmanen, den eher türkischen Gegnern, auseinandergesetzt. Und so hat sich das dann alles so gewandelt. Also jetzt haben wir da so Namen, die schmeiße ich jetzt mal so rein. So Red Legion, Black Jackets, dann gab es noch und gibt es die United Tribunes, die Osmanen. Diese Red Legion, diese kurdisch geprägte Organisation, die jetzt auch in diesem Fall so ein bisschen eine Rolle spielt, die haben sich dann später Stuttgarter Kurden oder Bahos oder Team Red genannt. Und wie gesagt, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden so durch. Damals ging es eher mit Messern zur Sache oder mit Fäusten, Schlagschringen oder Schlagstöcken. 2012, und das war dann auch mal so ein damaliger Höhepunkt, da gab es in Esslingen einen Toten. Ja, kurz vor Weihnachten am Obertor, dort in Esslingen, und ich hatte damals Weihnachtsdienst.
Okay, du konntest das dann also auch wirklich selbst bis zu den Ursprüngen im Prinzip nachvollziehen letztlich. Jetzt sind diese beiden Banden, über die wir hier sprechen, sind ja aber keine klassischen Rockerbanden, auch nicht wirklich rockerähnlich. Kann man denn da trotzdem eine direkte Linie ziehen?
Linie ziehen, jetzt nicht kokainmäßig oder? Nee. Nein, aber es gibt da keine Motorräder oder Kutten. Also das macht es eben schwer erkennbar. Und aus all den Gangs, die ich da vorhin aufgezählt habe und die zum Teil dann auch verboten worden sind, da ist halt was nachgewachsen. Ich würde es jetzt aber auch mal Wildwuchs nennen, weil das quer durch die Region geht, von Ludwigsburg bis nach Göppingen. Das ist so irgendwie Bundesstraße 10, so quer rüber, so diese Achse. Die Leute, die da beteiligt sind, die kennen sich so entweder aus der Schule oder kennen sich aus dem Knast oder man kennt sich aus den Treffs, mit denen man sich so zusammenkommt. Und das Problem ist einfach bei dieser, jetzt nenne ich mal diesen bürokratischen Begriff, gruppenbezogene subkulturelle Gewaltkriminalität, so heißt es offiziell. Da hat die Polizei halt versucht, irgendwie eine Art Vereins- oder Firmenlogo oder irgendeine örtliche Zuordnung für diese Gruppierungen zu finden. Und das war aber auch nicht so alles so treffsicher. Weil, ja, es gibt halt keine klaren Hierarchien. Es gibt auch keine Kutten, das gibt es alles nicht. Das sind überdies auch noch multikulturelle Kreise, also die Staatszugehörigkeiten, die sind bunt gemischt. Es gibt kein Abzeichen, es gibt keine Namen wie früher, so Bahos oder Red Legion, es gibt eigentlich nichts. Und deswegen nennt es die Behörden so ein bisschen gestelzt Gruppierungen. Und die stecken irgendwie ihre Reviere ab. Und man hat das so mal grob eingeordnet. Da gibt es zum Beispiel ein Revier, das ist in Stuttgart-Zuffenhausen. Und die haben irgendwie Kumpels in Göppingen und auch in Schorndorf. Und die andere Achse, die reicht von Ludwigsburg bis Esslingen und Plochingen, wo es auch immer wieder mal in der Vergangenheit solche Auseinandersetzungen gegeben hat.
Ja, das klingt ganz schön kompliziert. Kann man denn vielleicht von einer Bande mit Ursprung Zuffenhausen sprechen und die andere Bande mit Ursprung Esslingen, um es ein bisschen zu vereinfachen?
Ja, wenn es so einfach wäre, dann müssten wir hier nicht über einen komplexen Fall reden. Aber es ist ja tatsächlich so, dass selbst wenn man einen Wohnort oder einen Ort bezeichnet, bedeutet es nicht, dass die Mitglieder auch in diesem Gebiet auch wohnen. Also wenn einer zur Zuffenhausen-Bande gehört, dann wohnt er da nicht unbedingt in Zuffenhausen. Und dann gibt es mal sogar welche, die waren mal in der einen Gruppe vor 10 Jahren und sind jetzt aber in der anderen Gruppe. Da hat man sich halt in Einzelfällen auch mal untereinander verkracht. Und es wird dann halt völlig unübersichtlich. Wir haben da mal in der Redaktion auch mal, haben die Kollegen mal gesagt, kann man das mal nicht irgendwie mal so ein bisschen ordnen und zusammenfassen? Und dann haben wir eine Chronologie gemacht, eine richtig ausführliche Chronologie, aber die ist inzwischen auch wieder total ein dickes Buch geworden.
Subkulturelle Gewaltkriminalität, das hast du ja eben schon erwähnt, das liest man auch immer wieder im Zusammenhang mit diesen Banden. Dabei soll ja auch Gangster-Rap eine Rolle spielen. Es sind Rapper meist mit Migrationshintergrund, die ja bewusst provokative Texte schreiben und singen und dabei Gewalt glorifizieren, Kriminalität verherrlichen. Wobei man ja nie so recht weiß, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das vielleicht so ein bisschen zynisch, ironisch, auch in Richtung soziale Anklage. Und solche Rapper, die gibt es ja auch im direkten Umfeld dieser Banden. Ist es denn für die Mitglieder vielleicht so eine Art Kult, sich einfach wie Gangster aufzuführen, um sich so irgendwie groß und wichtig zu fühlen, weil sie ja vielleicht sonst in ihrem kleinen Leben eher unwichtig sind?
Ja, Crime as a Lifestyle, das hattest du ja vorhin erwähnt, Kriminalität als Lebensstil. Diese Prägung, das hat mal der Landeskriminalamtspräsident Stenger, hat es mal so gesagt. Und wir waren mal bei dem und er hat uns dann diese ganzen Videos gezeigt, die man damals sichergestellt hat und oder ja entdeckt hat sozusagen. Aber ja, da geht es dann darum, wir sind Brüder, sind gemeinsam im Kampf und das ist irgendwie, kommt dann so wie eine Ersatzfamilie dann auch rüber. Aber ich denke, diese Gangster-Raps auf YouTube sind wahrscheinlich eher so ein Versuch, auf künstlerischer Ebene sowas wie ein gemeinsames Vereinslogo zu schaffen. Zum Beispiel von einem Stammlokal in Zuffenhausen, nicht weit entfernt, da gibt es ein Musiklabel und offensichtliche Verbindungen. Das wäre zum Beispiel so eine Erklärung. Aber auch die Esslinger haben Fans unter den Rappern und da lässt sich das Motto Crime as a Lifestyle auch inszenieren. Die Beteiligten, und jetzt, weil so Gangster-Rapper so das Stichwort gefallen ist, die Beteiligten sind jetzt nicht unbedingt Jungs mit dicken Halsketten und einschlägigem Outfit. So Schlabberhosen oder was auch immer, das sind keine Rapper, aber so ein schicker Undercut-Haarschnitt, so ein gepflegter Bart, Schmuck, tolle Uhren und die richtigen Handys, das ist auf jeden Fall so die passende Dienstkleidung.
Ist Ihre IT reif für ein Upgrade in die Zukunft? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH Ihr Ansprechpartner. Die KI- und Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf ein neues Level. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Mit modernen, maßgeschneiderten Lösungen. Von smarter Prozessautomatisierung bis zu individuellen KI-Anwendungen machen Experten Ihr Unternehmen fit für morgen. Natürlich mit erstklassigem Service. Das engagierte Team begleitet Sie von der Idee bis zur Umsetzung für einen reibungslosen, intelligenten Wandel. Die Systemhaus Ulm GmbH. Ihr KI-Systemhaus Nummer 1 in Ulm. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de.
Okay, das scheint also ein gewisses Markenbewusstsein da auch wichtig zu sein. Ich finde ja, das Ganze hat auch zusätzlich etwas sehr Spektakuläres. Also man kommt sich da manchmal vor, wenn man das liest, wie in einem Film, wo sich irgendwelche Underdogs rasante Drive-by-Shootings aus Autos herausliefern. Das Fenster geht runter und es wird einfach drauf losgeballert. Jetzt lass uns doch mal tiefer in die Gewaltserie einsteigen. Schauen wir auf das Jahr 2022, denn das war ja zumindest aus Sicht der Polizei der offizielle Beginn dieser Bandenauseinandersetzung. Vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen in diese Zeit nochmal zurücknehmen und 2, 3 Ereignisse aus dieser Anfangsphase schildern, die so herausstechen und die auch klar machen, wie schnell das Ganze sehr ernst und auch sehr gefährlich wurde.
Die Polizei hat ja quasi den Sommer 2022 zum Beginn dieser Serie erklärt. Man könnte aber auch im Jahr 2019 anfangen. Damals ist nämlich vor einer Bar im Schwabenzentrum in der Stuttgarter Innenstadt scharf geschossen worden mit 2 Verletzten. Schon damals gab es eisernes Schweigen. Man wusste nicht so genau, was ist dahinter. Und selbst die Opfer, das ist auch so ein Merkmal, selbst die Opfer sagen nichts. Die sind nicht sonderlich hilfreich bei der Aufklärung der Taten. Und bei dieser Bar 2019, das ist übrigens auch ein Treffpunkt einer dieser beiden schießwütigen Gruppierungen, über die wir gerade reden. Und der Platz ist auch schon viele Jahre so ein Schauplatz von Gewalt. Und wenn man jetzt das eben sieht und nochmal im Rückblick anschaut, merkt man, ja genau, da hat sich schon entwickelt. Dann gab es 2020 schon Schüsse in Plöchingen, also im Kreis Esslingen mit 2 Schwerverletzten. Und in Nürtingen gab es auch schon Zoff. Und irgendwie ging es um verletzte Ehre, um Rache für die verletzte Ehre und dann um die Rache für die verletzte Ehre. So muss man sich das vorstellen, immer so eine Kettenreaktion. Und dann gibt es eben das, was die Polizei später als Startschuss für die Serie gewertet hat, im Juli 2022 in Stuttgart-Zuffenhausen.
Ja, genau, das ist ja die Szene, die ich ganz am Anfang beschrieben habe vor dieser Bar.
Ja, du hattest ja vorher gefragt, woher die Banden ihren Ursprung haben. Und ich denke, das hat viel mit den Treffpunkten, den Stammkneipen der Beteiligten zu tun. Ich habe ja jetzt die Bar in der Stuttgarter Innenstadt erwähnt. Das war Treff der einen Gruppe, also der Gruppe zur Erinnerung Esslingen-Ludwigsburg und Stuttgart-Vaihingen gehört da auch mit dazu. Auch in Vaihingen, auf den Filtern da oben, gibt es einen lokalen Treff und das war auch später ein lokaler Tatort. Oder eben eine Bar in Plochingen, ja, gab's ja auch Schüsse mal, wo dann der Wirt verletzt wurde und gesagt hat, nee, er wäre überhaupt gar nicht verletzt, alles falsch, was in der Zeitung steht. Er ist halt verletzt worden, aber wie gesagt, aus Angst. Eislingen haben wir da oder Göppingen eben. Überall halt Ballereien, weil da halt diese Feinde rumhocken. Ja, Sommer 2022, da ist halt diese Bar am Rand von Zuffenhausen und das war eben Treff der anderen Gruppierung, eben der Gruppierung Zuffenhausen-Göppingen. Das ist übrigens witzig, die Stammgäste, wenn sie von dem Lokal reden, dann immer nur mit dem Vornamen des Betreibers. Wir waren da beim Und dort in Zuffenhausen, Juli 2022, fährt also ein BMW vor und es fallen Schüsse. Ein Projektil bleibt in der Tür eines Lokals stecken. Nicht in dem Lokal, über das wir gerade geredet haben, sondern im Nachbarlokal. Das war ein Italiener. Deswegen haben alle schon gedacht, oh, die Mafia, jetzt Schutzgelderpressung hier, was soll das? Jedenfalls, der Wagen rast davon und ein dunkler Mercedes rast ihm hinterher. Und dann verliert sich alles. Alles weg, alle spurlos verschwunden, die Polizei hat nichts. Sie hat nur die Personalien von denen, die halt da sind. Und ein paar Tage später gibt es dann wieder ein Fahrzeug, das da auftaucht. Das hat ein Ludwigsburger Kennzeichen, also Ludwigsburg, der Gegner. Ne? Und dann gibt es wieder eine Verfolgungsjagd. Und dann heißt es eben, dass die Verfolger die Eindringlinge tatsächlich noch gestellt hätten und dann noch zweimal geschossen hätten. Hat nie jemand mitbekommen, weil ja Täter und Opfer schweigen und mit der Polizei nicht zusammenarbeiten. Es wurde auch niemand getroffen und auch niemand verletzt. Aber viel später hat es die Polizei halt dann doch mitbekommen und kennt auch den Schützen oder den mutmaßlichen Schützen und die beiden anderen kennt die Polizei auch. Das alles aus Abhörmaßnahmen.
Okay, das klingt so ein bisschen, als wären die Beteiligten von dieser Aktion dann später bei anderen Schießereien auch wieder in Aktion getreten oder irgendwo anders aufgekreuzt.
Ja, da gibt es immer wieder mal so mehrfach Auftritte. Also der, auf den da jetzt bei dieser zweiten Verfolgungsjagd da geschossen wurde, also der Eindringling von der Ludwigsburg-Fraktion, der taucht am 17. März 2023 wieder in Zuffenhausen auf. Und das ist jetzt auch wieder ein besonderer Tag. Weil an dem Tag startet am Morgen am Stuttgarter Landgericht ein Prozess. Da geht es um einen Schusswechsel in Esslingen-Mettingen im September 22. Da sind wir jetzt noch in diesen Jahren. Und am Abend erscheint dieser besagte Ludwigsburger, kurdischer Herkunft, mit einem Kumpel aus Plochingen, ein Deutscher, aber auch einschlägig tätig, dort am Ort. Und dann fallen vor diesem Stammlokal in Zuffenhausen Schüsse. Und die Schüsse gelten einem 32-Jährigen und der gilt bei den Ermittlern als Führungsmitglied dieser Zuffenhausen-Gruppe und der hat auch so eine Red Legion-Vergangenheit, war auch damals bei diesem Messerstichen, wo ich erwähnt hatte, da am Obertor hatte der so ein bisschen eine Rolle gespielt. Ja, und der wird niedergeschossen und überlebt es nur knapp. Er ist seither querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl.
Daran merkt man ja, dass diese Fehde tatsächlich immer mehr blutiger ernst wurde, mit schweren Folgen auch für einzelne Beteiligte. Wenn ich jetzt eine Kamera hätte und das hier ein Film wäre, dann würde ich jetzt auf Altbach schwenken. Das ist eine Gemeinde zwischen Esslingen und Plochingen und da wiederum auf den Friedhof. Und dort haben sich 200 bis 300 Menschen zu einer Beerdigung versammelt. Plötzlich wirft ein Mann von außen eine Handgranate in diese Menge, sie prallt gegen einen Baum und explodiert. Was ich gerade beschreibe, das gilt als Höhepunkt der Gewaltserie und ereignete sich im Juni 2023. Was ist da eigentlich genau passiert?
Ja, ich glaube, dieser Fall in Altbach im Juni 2023, das war wohl die Antwort der Zuffenhausen-Göppingen-Gruppe auf den Anschlag, den ich gerade berichtet habe, 3 Monate davor im März, da auf diesen Bandenchef vor der Bar in Zuffenhausen. Das geht da auch immer so ein bisschen durchs Netz. Da wurde der Bandenchef auch noch verhöhnt im Internet nach dieser Tat. Das nächste Mal treffen wir dich richtig. Und da fiel auch immer wieder das Stichwort des türkischen Wortes Intikam, also Rache. Und das nächste Mal bist du dann richtig tot. Solche Dinge. Und da haben die drauf gewartet, da irgendwie eine Antwort drauf zu geben. Und an dem Tag, Altbach, 9. Juni, da fand eine Trauerfeier statt für einen 21-Jährigen. Der gehörte zum Kreis der Esslingen-Gruppierung. Der war, das war aber jetzt kein Toter aufgrund einer Auseinandersetzung. Der ist irgendwo vom Zug überrollt worden und die Hintergründe sind ein bisschen unklar. Jedenfalls hat es in der Esslingen-Gruppierung dafür gesorgt, dass man über soziale Medien dazu eingeladen hat und auch Fundraising für die Beerdigung spenden und so weiter. Und man hat da gesammelt und hat um solidarisches Erscheinen gebeten. Und da kamen Hunderte. Und von Hattenhofen bei Göppingen aus macht ein junger Mann an der Göppinger Gruppe sich auf den Weg mit einem Taxi und einer scharfen Handgranate, eine jugoslawische Kriegswaffe. Und über das Motiv weiß man nichts, aber ich vermute eben, wie gesagt, es ging um die Zuffenhausen-Tat und auch die Auftraggeber von ihm. Da hat er selber nie was gesagt. Insider vermuten halt, da gibt es ein Führungsmitglied dieser Zuffenhausen-Göppingen-Gruppierung, der aus Deutschland in die Türkei dann abgeschoben wurde und von dort aus seine Fäden gezogen hat und hat dort auch nicht zum ersten Mal, auch das wieder ein Indiz, diesem jungen Mann, ein 23-Jähriger aus Hattenhofen, den Auftrag zur Abreibung erteilt. Aber wer weiß.
Bei diesem Handgranatenanschlag, da wurden dann ja 15 Menschen verletzt, einige davon auch schwer. Und es wäre vermutlich ja noch viel schlimmer gekommen, wenn diese Granate nicht zuerst diesen Baum getroffen hätte, was sie wohl ein bisschen abgeschwächt hat auch. Also man kann ja sicher sagen, wer eine scharfe Handgranate wirft, der will eigentlich Menschen töten. Das ist glücklicherweise nicht passiert. Es handelt sich ja übrigens um eine Kriegswaffe. Du hast es ja selber schon gesagt, Herkunft Jugoslawien. Jetzt war das an jenem Tag aber gar nicht die einzige Tat, sondern unmittelbar danach, ebenfalls noch auf dem Friedhof, gab es ja eine Racheaktion gegen diesen Attentäter, die auch sehr, sehr brutal ablief. Was kannst du uns denn dazu berichten?
Ja, da muss ich noch sagen, das Besondere an dem Tag war, dass etwa ein Dutzend Polizeibeamte diese Trauerfeier der sogenannten Altkurden, die haben die damals Altkurden genannt, verdeckt observiert haben. Das geht nochmal auf diese Red Legion-Gruppierung zurück. Und die waren dort zum Observieren und haben aber jetzt keine großen Probleme erwartet. Sie wollten halt einfach nur Informationen sammeln, wer ist da, wer kommt da. Und haben dann gesehen, über 300 Trauergäste sollen es wohl tatsächlich gewesen sein, die da jetzt diesem Ruf über die sozialen Netzwerke gefolgt waren. Und da waren zum einen halt die üblichen bekannten Rabauken, die polizeibekannten Gewalttäter, die man jetzt da im Rahmen dieser laufenden Ermittlungen so ein bisschen im Blick hatte. Aber auch Menschen, die den Verstorbenen, diesen 21-Jährigen überhaupt gar nicht gekannt haben. Das waren Freundinnen oder Verwandte im Umfeld. Da haben viele gesagt, ja, ich bin da halt mitgekommen mit meinem Cousin, der dahin wollte. Ja, und dann eskalierte das alles. Nachdem diese Handgranate geworfen wurde, und zum Glück eigentlich zu früh explodiert ist der Täter natürlich sofort weggerannt. Und die Jungs aus der Trauergemeinde, der harte Kern sozusagen, haben den natürlich gesehen und sind dem sofort hinterhergerannt. Und der hat sich dann noch ins Taxi gesetzt, wollte losfahren oder losfahren lassen. Jedenfalls kam er da nicht weit. Die haben den also quasi aus dem Taxi gezerrt, haben ihn geschlagen, getreten, auf den Kopf, sind auf den Kopf gesprungen mit den Füßen, haben den Körper malträtiert. Und jetzt geht es eben darum, die Beobachter von der Polizei haben das alles mitbekommen, aber die haben nicht eingegriffen. Im Gegenteil, da war noch ein Beamter, der in Zivil blöderweise in der Nähe war bei dieser Verfolgungsjagd der Trauergemeinde. Und der ist auf und davon gerannt. Stellt sich die Frage, hätte er mit seiner Dienstwaffe diese Menge stoppen sollen, hätte sie stoppen können, hätte sie stoppen müssen. Also Polizeiführung, Staatsanwaltschaft sagen nein, weil es schwebte selbst in Lebensgefahr. Die hätten den wahrscheinlich für einen dieser Gegner gehalten und dann gelyncht. Aber es gab doch einen Polizeibeamten, der sich dann mutig der Lynchjustiz dann entgegengestellt hat.
Also ich fasse es jetzt nochmal kurz zusammen, einfach nur zum Verständnis, weil es ja so viele Informationen auf einmal sind. Da waren also mehrere Polizisten vor Ort. Sie waren teilweise verdeckt, einfach zu Observationszwecken, um diese Szene zu beobachten. Dann ist unter den Augen der Polizei erst dieser Granatenanschlag passiert. Danach umgehend die Gegenreaktion darauf von der anderen Gruppe. Und fast alle Beamten haben sich weggeduckt. Wer war denn derjenige, der dann doch eingegriffen hat?
Ja, das war dann einer der ersten Streifenbeamten, die da alarmiert wurden und hingefahren sind. Ein 55-Jähriger, seit 33 Jahren Streifendienst. Ja, und man muss dazu wissen, als die Sirenen erklungen sind nach diesem Granatenanschlag und nach der Verfolgungsjagd, da haben ja diese Meute hat dann den Attentäter aus dem Taxi gezerrt und dann gingen Sirenen los, Martinshörner, und dann sind die erstmal, haben sich die erstmal wieder zurückgezogen. Es war aber nur ein Rettungswagen, der da kam. Da haben sie gesagt, ah, toll. Und haben dann, und im gleichen Augenblick kam auch ein Polizeifahrzeug, die erste Streife, an den Ort. Und dieser Streifenbeamte war quasi in der Sekunde da, als die Meute sich kurz zurückgezogen hatte. Und er hatte den Verletzten da liegen sehen. Und dann kam die Meute wieder zurück. Und er steht da allein auf weiter Flur mit seiner Kollegin und hat sich dann hingestellt, sogenannte Schutzstellung, Mündung auf den Boden, und hat die Meute in Schach gehalten. Also der hat es dann gemacht und das hat die dann auch beeindruckt. Und die Sanitäter konnten dann diesen Schwerverletzten, der war ja lebensgefährlich verletzt, die konnten den dann tatsächlich in diesen Rettungswagen dann hieven und reintun. Jedenfalls, dann hat die Meute gemerkt, oha, das ist ja bloß einer, wie auch immer, und haben dann quasi versucht, in diesen Rettungswagen einzudringen, um diesen Attentäter wieder rauszuzerren. Aber ich glaube, das hat dem Menschen, diesem Handgranatenwerfer, wohl das Leben gerettet, dieser Einsatz zumindest. Wobei das Mitleid wird sich mit dem Attentäter wohl in Grenzen halten. Aber der Polizist sagte dann, als dann der Rettungswagen dann versucht wurde zu stürmen, das wäre ein absolutes Tohuwabohu gewesen, ein völliges Durcheinander, und das hätte alles wieder kippen können. Und dann kamen aber, wie gesagt, die anderen vielen Streifenwagen dazu. Hinterher hat man natürlich Manöverkritik geäußert. Die Observanten hatten sich irgendwo fernab dann getroffen. Es war ein anderes Polizeipräsidium, das da tätig war. Und das hatte das andere Polizeipräsidium oder das örtlich zuständige Polizeipräsidium darüber offensichtlich, so heißt, nicht informiert. Und dann ging es halt darum, wie sowas sein kann, ne? Weil die Beamten, die da jetzt vor Ort kamen, die wussten auch nur, wenn da vorher eine Handgranate explodiert ist, das scheint ein böses Volk zu sein, muss man aufpassen. Da geht es wirklich zur Sache. Aber die wussten jetzt nicht mehr über den Hintergrund, waren also nicht informiert. Und der Innenausschuss hat dann peinliche Fragen gestellt, aber das wurde dann alles so ein bisschen beschönigt und auch intern gehalten. Die Kritik blieb dann sozusagen intern, die blieb wie bei einer Fußballmannschaft in der Kabine, und nach außen gab es dann halt wohlfeile Worte.
Aber wenn die einen nichts von den anderen wissen, das klingt ja schon zumindest nach größeren Kommunikationsproblemen, die es da in der Polizei gab. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Sowohl der Granatenwerfer selbst als auch diese Männer, die hinter dieser Racheaktion gegen ihn stecken, die mussten sich ja später in zwei Prozessen verantworten, getrennte Prozesse vor dem Landgericht Stuttgart. Und du hast einen Teil dieser Verhandlungen selbst beobachten können. Kannst du uns ein bisschen schildern, wie du die Angeklagten erlebt hast, wie die auf dich gewirkt haben? Hast du da sowas wie Reue gespürt, dass ihnen irgendwas leid tut? Und hat bei all deinen Terminen, die du besucht hast, da jemals einer der Angeklagten überhaupt irgendwas gesagt oder vielleicht sogar ein Geständnis abgelegt?
Also zum Thema Reue. Ich war jetzt erst vor ein paar Tagen im Gerichtssaal, und da sind sich der Altbach-Attentäter und einer dieser angeklagten Prügler Auge in Auge begegnet. Ja, also die waren nur wenige Meter entfernt. Und der Attentäter, der hat diesmal als Zeuge ausgesagt und hat aber auch nicht sehr viel dazu beigetragen. Und als ihm am Ende der Aussage, als er da aufgestanden ist, und ihm die Handschellen wieder angelegt worden sind, da haben die sich so Auge in Auge so gegenüber. Der angeklagte Prügler saß und der Attentäter stand und die haben sich dann angestarrt. Die haben sich wirklich angestarrt. Das ging ewige Sekunden. Das war wie so bei Boxern nach dem Kampfwiegen, haben die sich so angeguckt, richtig mit Blicken fixiert, also wenn Blicke töten könnten. Und das war also so viel zum Thema Reue oder tut mir leid oder was auch immer. Und haben die Angeklagten jemals was ausgesagt? Also bei den Prozessen haben die sich fast alle schweigend verteidigt, so sagt es meistens die Anwälte, sagen schweigend verteidigt, also sagt nichts auf Deutsch, keine Aussage zur Sache. Das ist eine übliche Taktik, dass man sagt, kommt doch mal ihr mit euren Beweisen, weil wenn ich was sage, verplapper ich mich vielleicht noch und dann habt ihr mich dran, sondern kommt ihr nur mal mit dem, was ihr habt. Das ist immer so die Marschroute. Und auch die Opfer, ja, auch die Opfer, auch der Angeschossene im Rollstuhl, der musste sogar zweimal auftreten. Die haben irgendwie was gesagt, ja, und dann war wie, aber ich weiß nicht wer und ja, keine Ahnung, habe nichts gesehen. Obwohl die wahrscheinlich genau wussten, wer da ihnen da so gegenübersteht. Und auch die schweigen, ja. Und dann erkennen sie die Angeklagten nicht und das ist alles so ein bisschen geschwurbelt. Und das geht sogar so weit in einem Fall, dass der eine Zeuge dann gesagt hat, dass er den Beschuldigten gar nicht kennt. Und man weiß aber, die waren auf der gleichen Schule.
Ich habe mir das auch mal einen Tag lang als Prozessbeobachterin da im Gerichtssaal in Stuttgart angeschaut. Das war dieser Prozess gegen die Rächer-Gruppe. Und auf mich haben die Angeklagten, also geradezu stolz gewirkt, dass sie jetzt vor Gericht stehen, extrem cool und irgendwie unantastbar, es könnte ihnen ja gar nichts passieren, obwohl es ging ja letztlich um mehrere Jahre Haft, also es hat was mit ihrem Leben gemacht, zum Nachteil natürlich auch ihres Lebens, ne? Und wir können hier leider ja nicht auf jedes einzelne Gerichtsverfahren im Detail eingehen, aber erzähl doch mal ganz kurz, was bei diesen beiden Prozessen einmal hinten rauskam und vor allem aber auch, wie hast du bei näherer Betrachtung diese Bandenmitglieder wahrgenommen?
Also du hast ja gesagt, extrem cool und unantastbar. Ich glaube, den Anblick, den Wahn und den sind sie ihrem Publikum schuldig. Das sind die Kumpels, das sind die Verwandten, die Mütter und ganz selten auch eine Abordnung der Gegner, die da zuhören. Das ist dann auch immer besonders heikel für die Justizwachtmeisterei, die ein bisschen im Blick und auseinanderzuhalten. Man hört aber, dass die eben dann unten in der Zelle im Landgericht dann halt der eine oder andere eben dann doch nicht so cool reinguckt und schon ein bisschen Schiss hat, weil er nämlich eigentlich genau weiß, dass er jetzt ein paar Jahre wahrscheinlich erwarten darf, was sich aber dann mit zunehmender Dauer ändert. Ja, da ist man ja gewöhnt, das ist ja fast wie ein Wohnzimmer nachher, man kennt die Richter und alle Beteiligten, das ist dann fast schon ein Betriebsausflug und dann wird man immer lockerer und vielleicht noch cooler, dann wirklich cool. Aber klar, da geht es ja auch im Gefängnis weiter. Also auch im Gefängnis gibt es dann so Hackordnungen, wobei die sich möglichst natürlich nicht begegnen sollten im Gefängnis. Aber da gibt es dann halt Botschaften. Ich weiß, wo dein Auto wohnt sozusagen. Das wird dann irgendwie über irgendeine andere mitgeteilt. Und da gibt es, wie gesagt, auch Machtspiele. Und da geht es weiter um Ehre und Respekt. Das hat sich nicht verloren. Die Frage, was kam hinten raus? Also es kommt ja immer wieder was raus, wird dann wieder vom BGH geprüft und da und dort wieder auf Wiedervorlage gesetzt. Aber die höchste Strafe, die es bis jetzt gegeben hat, die gab es natürlich für diesen Handgranatenanschlag. Das war ein versuchter Mord in 15 Fällen und da gab es 12 Jahre Haft für diesen damals 23-jährigen Attentäter. Der hatte sich eigentlich auch nicht geäußert, aber er hat sich geständig gezeigt. Ja, sein Anwalt, so ein alter erfahrener Fahrensmann in Robe, der hat einfach gesagt, räumt die Vorwürfe ein und er entschuldigt sich. Bei jedem Zeugen, der da aufgetreten ist, hat dann der Anwalt eine Entschuldigung ausgesprochen. Also das war dann schon so ziemlich, das war schon relativ viel. Er hat auch dann noch gesagt, die Schmerzensgelder, die da irgendwie an ihn, den Attentäter, der ja selber auch dann schwer verletzt wurde, die sollen dann auch an die Opfer weitergeleitet werden. Also es war so ein Zeichen von Reue. Man weiß nicht, ob es persönlich war oder ob halt nur der Anwalt das als Taktik gewählt hat. Tatsächlich 12 Jahre, es hätten ja auch 15 sein können für sowas. Aber es gab eben nur 12, nur in Anführungszeichen 12 Jahre dann dafür. Und unter diesen Prüglern, da gab es später auch unterschiedliche Strafen, also je nachdem, was dann noch überhaupt nachweisbar gewesen ist. Die höchste ausgesprochene Strafe waren 5 Jahre und 10 Monate Haft. Und wie gesagt, manches hat der Bundesgerichtshof wieder kassiert. Der eine hat sich dann mal von 5 Jahren auf 4,5 Jahre runterhandeln können. Und diese Situation, die ich vorhin geschildert habe, diese Begegnung des Altbach-Attentäters mit diesem Prügler, auch das ist eine zweite Verhandlung, die aufgrund einer Revision beim BGH zustande gekommen ist. Da steht das Urteil Stand heute aus. Und es gab natürlich aber auch tatsächlich Freisprüche, also oder einen Freispruch zumindest. Und bei der Höhe der Haftstrafen muss man aber auch immer sehen, dass es da auch Vorstrafen gibt, die dann eben mit verrechnet werden. Also man kann nicht sagen, nur wegen dieses einen Vorfalls, weil da jemand aus dem Taxi gezerrt und mit der Faust geschlagen hat, da gibt es so viele Jahre, sondern da hat einfach noch eine Vorstrafe eben, ist damit eingerechnet worden.
Dieses Schweigen, dieses ganze Verhalten da vor Gericht, mich erinnert es ja schon auch so ein bisschen an organisierte Kriminalität oder das, was man darüber weiß, als würde es tatsächlich eine Schweigepflicht auch geben, als würde das zu einem Ehrenkodex in diesen Gruppen dazugehören. Man kennt das ja so ein bisschen aus der Mafia, da wird ja immer dieser Begriff Omerta dafür genutzt. Weiß man denn trotzdem irgendwas über das Innenleben dieser Banden? Also gibt es da interne Regeln, Pflichten, vielleicht auch Abstufungen, Hierarchien? Kam das bei den Prozessen zur Sprache?
Also dadurch, dass die ja eben nichts sagen, ist es eine relativ abgeschottete kleine Parallelwelt. Man kann halt sagen, es gibt ganz andere Wertvorstellungen. Also das kurdische Volk steht da über allem zum Beispiel. Ja? Also diese Sache und dass man gegen diese türkischen Nationalisten da vorgeht. Also wenn man es politisch, eine politische Motivation sehen will. Aber es gibt jetzt keinen Ehrenkodex, der irgendwo niedergelegt ist, wie die 10 Gebote, sondern das ist eben aus diesem ganzen Umfeld, aus diesem Gesinnung heraus gewachsen. Und es gibt aber doch irgendwie was Gemeinschaftliches, nämlich dieses Verständnis von Ehre, ja, der Respekt. Und auch, dass man ganz banal eine geliehene Kohle für Drogengeschäfte zurückzahlt. Und da waren wir aber auch untereinander nicht sonderlich zimperlich. Also wir reden da jetzt nicht von Bande gegen Bande, sondern innerhalb der Bande gab es auch Auseinandersetzungen. Und gerade der Altbach-Attentäter, der hatte da schon vorher mal wohl im Auftrag einem Sünder mit einem Messer eine Abreibung verpasst. Es gibt da halt noch die alten Leitfiguren aus der Red Legion, Black Jackets Zeit, und es gibt aber auch dezentrale Konflikte. Auffällig ist halt, das ist auch so ein bisschen ein Punkt, dass halt da die Familienclans dieser jungen Männer manchmal den Streit auf ihrer Ebene zu regeln versuchen. Ich hatte da einen Fall, der jetzt auch so eine Art Vorgeschichte hat, da am Rande mit reinspielt, aber das ganz gut erklärt, dass halt die Onkels und Väter dann halt dann eingreifen und dann den Onkel oder Vater von dem anderen anrufen und dann trifft man sich irgendwie und dann sagt man, okay, ihr seid jetzt wieder gut miteinander, es gibt einen Handschlag. Aber es klappt halt meist nicht, weil halt das Jungvolk dann halt doch wieder irgendwo eingreift. Und das Problem ist, wenn ich das alles so regle in den Familienbanden, wie auch immer, dann wird auch die Polizei nicht als neutral empfunden. Ja? Ich habe dann selber ziemlich emotional zu hören bekommen, dass die Polizei halt immer nur die eigenen Leute drangsaliert. Dabei sind doch die anderen die Schuldigen. Und dann fühlen sich die Angehörigen ungerecht behandelt. Da hat mich einer gesagt, ja, ich brauche ein Messer. Wie würden Sie sich denn verteidigen? Und ich sage, ich würde mich gar nicht, ich komme gar nicht in die Situation. Aber das ist dann sehr emotional. Und dann gibt es auch Vorwürfe an die Reporter, wenn man da nicht so auf einer, denen sofort zustimmt. Und dann gibt es dann auch sowas, wenn die Polizei, die Justiz und die Presse mal ungerecht ist und nicht richtig da reagiert, dann gibt es Sätze auch so, ja, und das ja nur, weil wir Kurden sind. Und das alles gibt es im Hintergrund, aber bei den Prozessen selber kommt es halt nicht zur Sprache.
Hast du denn noch einen anderen Prozess beobachtet, den wir hier jetzt einfach nicht unterschlagen können, weil es einfach für das Gesamtverständnis dieses großen Komplexes dann doch wichtig ist?
Ja, es gibt ja viele Fälle und es ist alles sehr komplex. Und einer ist ein bisschen untergegangen, weil er von seinen Folgen doch sehr schwerwiegend ist. Das ist, weil nämlich dieses Opfer bis heute im Wachkoma liegt. Der ist quasi lebend tot letztlich. Also der eine Rollstuhl, andere wirklich tot, aber der ist lebend tot. Das ist ein Fall aus dem Oktober 2023. Und der Fall war auch sehr skurril und mysteriös, weil der ging erstmal als Unfallmeldung rein. Ein Fußgänger wurde angefahren und der Autofahrer hat Unfallflucht begangen. Und das war am Feiertag, also 3. Oktober war das gewesen. Und da gibt es auch keine Pressestelle bei der Polizei, die dann solche Dinge noch vermeldet, sondern das macht dann jemand im Führungs- und Lagezentrum. Der macht dann eben so nebenbei ehrenamtlich Pressearbeit und der hat dann halt das nicht sonderlich groß eben als Unfall dargestellt oder hat es einfach als Unfall dargestellt. Und dann geben wir uns eine Mail ein von jemandem, warum wir in der Zeitung über sowas nicht berichten. Da werden doch Schüsse gefallen. Und denkt man, aha, okay. Ja, was verschweigt uns die Polizei? Die hat auch im Übrigen in dieser ganzen, in diesem ganzen Komplex mehrere Fälle auch verschwiegen. Das hat sich dann Monate später dann so rausgestellt. Dann hat man sie damit konfrontiert und dann, ja, wir wollten ja nicht aus ermittlungstaktischen Gründen. Also es ist auch viel passiert, was überhaupt gar nicht groß zunächst in die Öffentlichkeit gegangen ist. Ja, und jedenfalls haben wir dann nachgehakt und da war aber nichts mit Schüssen. Es war also tatsächlich offensichtlich nichts mit Schüssen und Hülsen. Und ich habe dem dann halt zurückgemeldet und gesagt, also wir wissen davon nichts, es ist ein Unfall und mit Schüssen weiß niemand was. Es war aber natürlich ein Insider, der Mensch, der uns da geschrieben hat. Und ob sein Name gestimmt hat, weiß ich auch nicht. Es gibt ja immer wieder Leute, die sich mit Aliasnamen so trollmäßig bei uns melden. Also, aber ich habe dann letztlich doch aus Ermittlerkreisen dann erfahren, dass es doch mit diesen Schüsse-Gruppierungen zusammenhängt. Obwohl das Auto, das den Fußgänger angefahren hat, ein holländisches Kennzeichen hatte, das passt ja überhaupt nicht, Autofahrer und Holländer. Klar war halt nur, das war Tatort Vaihingen und der Fluchtwagen wurde im Stadtteil Fasanenhof zurückgelassen. Fasanenhof ist auch so ein Teil von Möhringen und auch da oben auf den Fildern. Und dieser Fasanenhof ist mit den Vaihingern verfeindet.
Fasanenhof, Möhringen, müssen wir vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch sagen, sind alles Stadtteile von Stuttgart im Prinzip auch. Ne?
So ist es, genau. Also es ist ein kleiner Stadtteil, so ein bisschen an der Autobahn gelegen, früher so relativ, also so ein bisschen mit vielen Hochhäusern und Blockbauten. War eher so eine bisschen abgelegene Wohnsiedlung. Ja, also Fasanenhof und Vaihingen, diese Konflikte, die gibt es auch nebenbei. Und da hätte man vermuten können, dass es damit zusammenhängt. Aber es war dann tatsächlich mit den Schüsse-Gruppierungen, weil nämlich Vaihingen und Fasanenhof sind quasi so eine Unterorganisation wiederum, die mit diesen Schüssebanden zusammenhängen. Die Vaihinger sind mit den Esslingern und die Fasanenhöfler sind mit den Zuffenhäusern in irgendeiner Form verbandelt oder alliiert oder was auch immer. Jedenfalls, das Opfer, dieser Überfahrene, der Gastwirt eines Treffpunkts dieser Vaihingen-Gruppe. Und wie gesagt, die ja mit den Esslingern paktiert. Und da gab es wohl irgendwie was, was dann dazu geführt hat, dass dieser Wirt ins Visier geriet. Der ist übrigens auch, hat auch Red Legion-Vergangenheit und stand auch schon länger auf einer Liste, wie auch andere, dass die mal vielleicht irgendwie eine Abreibung bekommen. Und Abreibung heißt in dem Fall mitunter eine womöglich auch tödliche Abreibung. Und am Ende hat sich dann halt rausgestellt, dieser Niederländer, dieser Holländer, ist einer mit kurdischer Abstammung, der hier auch in Deutschland und in Esslingen mal verkehrt hat. Also auch zu diesem größeren Kreis gehört. Also es ist kein Wunder, dass der mit einem niederländischen Fahrzeug da gewesen ist. Und er hat die zweithöchste Haftstrafe in diesem Gesamtkomplex bekommen. Für ihn gab es für dieses Wachkoma 9,5 Jahre Haft.
Daran merkt man ja, also je mehr wir hier in die Tiefe gehen, umso komplizierter wird es alles, da noch durchzusteigen. Es ist schon auch ein bisschen schwierig. Uns rauchen hier schon die Köpfe, würde ich sagen. Und es gab doch 2024 noch einen weiteren schweren Vorfall, den wir hier auch noch erwähnen müssen, denn da gab es einen Toten.
Da meinst du jetzt die Tat in der Shorties Bar in Göppingen? Ja, das war, ein junger Mann kommt da ins Lokal, feuert mit einer Maschinenpistole auf drei Männer an einem Tisch. Und der eine wird dann voll in den Hinterkopf getroffen, der wird auch tödlich verletzt, stirbt. Und die zwei anderen werden irgendwie voll getroffen, aber überleben das Ganze. Und dieser Vorgang, der war im Oktober 2024, der hat zunächst ziemlich viel Rätsel aufgegeben, weil die da niedergeschossen worden sind, die waren überhaupt nicht auf der Liste der Polizei in irgendeiner Form im Zusammenhang mit diesen Schüssebanden. Das Landeskriminalamt hat sich ja da mal eine Liste von dem harten Kern und von dem großen Umfeld gemacht und kam das auf 500 Namen und hat dann auf diese Liste geguckt und die da angeschossen wurden und erschossen wurden, die haben mit diesen Schüssebanden null und gar nichts zu tun gehabt. Und erst später, nachdem er einen 17-Jährigen aus dem Kreis Esslingen dann ermitteln konnte und festgenommen hat, der zu der Schüssegruppe gehört hat, wurde klar, dieser Anschlag, der galt einem Führungsmitglied der Göppinger Fraktion, will keine Namen nennen, aber der Spitzname ist Locke, weil er so ein schönes, volles Haar hat, und hat sich herausgestellt, der Schütze hat die Opfer einfach verwechselt. Die sahen diesem Locke ziemlich ähnlich. Und dann konnten sich die Ermittler erst einen Reim drauf machen.
Das heißt, das sind also drei völlig unbeteiligte Männer gewesen, die rein gar nichts mit der ganzen Sache am Hut haben.
Genau, genau. Und das hat in diesen ganzen Jahren auch mehrere Unschuldige auch tatsächlich getroffen. Da kann ich vielleicht später was dazu sagen.
Du hast ja gesagt, die Ermittler, die konnten sich da erst keinen Reim drauf machen. Wenn wir jetzt bei der Ermittlungsarbeit sind, der Polizei, die hatten ja zu Beginn noch auf lokaler Ebene ermittelt und dann aber irgendwann gemerkt, dass sie angesichts dieses neuen Gewaltphänomens und dieser Größe auch, dieser ganzen Auseinandersetzung, auf die klassische Art eigentlich gar nicht weiterkommen. Was ist denn dann bei der Polizei intern passiert und hat das dann auch gefruchtet?
Ja, ich glaube, da hat auch ein gewisser Druck der Medien eine Rolle gespielt. Also ich selber habe zum Beispiel getitelt, im Februar 2023 wird die Region etwa zum Wilden Westen. Und da habe ich die bis dahin bekannten Fälle in Zuffenhausen und in Esslingen und in Ostfildern zusammengefasst. Und der Anlass von dem Ganzen, das war scheinbar weit weg jetzt von Stuttgart, ein Fall in Eislingen, im Kreis Göppingen. Und da gab es von einer Shisha-Bar, die heißt Phoenix, oder zumindest diese Gaststätte hieß Phoenix, da gab es erstmals eine Verletzte. Da wurde die Freundin oder Bekannte von einem Gruppenmitglied ins Bein getroffen. Da kam ein Auto vorgefahren und da haben die drauf losgeballert. Und den Bericht, den hatte ich einfach aus meiner eigenen Datenbank, aus meiner eigenen Kriminaldatenbank zusammengestellt. Und das einfach zusammengefasst und einfach behauptet, da gibt es einen gewissen Zusammenhang. Und die Polizei wusste das wahrscheinlich auch, dass es einen Zusammenhang gibt. Aber sie haben alle Fälle, die es da so gab, immer getrennt voneinander. Die Stuttgarter haben ihre Soko Runaway gehabt. Die Reutlinger hatten ihre Gruppe Focus. Und die Göppinger hatten ihre Soko Phoenix. Ja, und wahrscheinlich hellseherische Fähigkeiten, aber schon am nächsten Tag gab es in Plochingen im Kreis Essingen einen Gastwirt, der zwei Maskierte zur Rede gestellt hat. Die haben nämlich auf ein Schaufenster des benachbarten Barbershops geschossen. Der hat die zur Rede gestellt und hat vollen Schuss abgekriegt, wurde schwer verletzt. Und auch wieder ein Unbeteiligter. Also so viel zur Sache, zur Frage, naja, es trifft ja nur die eigenen. Wenn die sich untereinander da abballern, was soll's, es trifft ja nicht die Falschen, aber nein, es trifft eben auch die Falschen.
Aber auf jeden Fall ein Hoch auf deinen guten Instinkt, dass du da gleich gemerkt hast, dass da kann doch irgendwas nicht richtig sein. Und natürlich auch auf deine Kriminaldatenbank. Das klingt ja auch spannend, was du da alles angesammelt hast. Hat die Polizei denn dann ihre Taktik geändert?
Ja, also wenn das selbst schon die Presse merkt. Aber es gilt halt, wie so oft, bei größeren Zusammenhängen. Da helfen halt so dezentrale Ermittlungen halt nichts. Also ob das jetzt Einbrüche sind oder Raubüberfälle. Manchmal muss man es einfach zentralisieren und da einfach das koordiniert machen. Und das hat dann in dem Fall das Landeskriminalamt gemacht. Das hat so eine Koordinierungsstelle gebildet für diese beteiligten Polizeipräsidien und hat den Namen Focus gewählt. Nachdem dann quasi in Stuttgart-Fasanenhof, der Stadtteil von Stuttgart, da ein weiteres Messerattentat gegeben hat, da ist also einer von einer Gruppe überfallen worden, dann hat das LKA dann gesagt, wir ermitteln jetzt alle Fälle, die es da gibt, und hat eine sogenannte besondere Aufbauorganisation gebildet. Das sind immer so besondere Organisationen, wenn es um Schwerpunktsachen gibt, Taschendiebstähle oder sonst was. Und da wurden dann von diesen vielen Ermittlungsgruppen und Sonderkommissionen aus den Präsidien, wurden dann dahin abgeordnet. Und jetzt sind wir im Jahr Anfang 2024. Und man kann sich vorstellen, es geht natürlich auch nicht ab ohne interne Eifersüchteleien und Kompetenzgerangel. Da wollen sich die Stuttgarter nicht unbedingt von den, was weiß ich, Ulmern was sagen lassen. Aber das war halt wichtig, weil das Schlimmste kam ja erst noch.
Das Schlimmste, damit meinst du ja jetzt wohl diese schwere Gewalttat in Göppingen mit der Maschinenpistole, die du uns ja eben schon geschildert hast. Noch was ganz anderes, was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben. Weiß man denn, woher diese ganzen Waffen überhaupt gekommen sind für diese Angriffe?
Ja, woher kamen diese Waffen? Also es ist wohl kein Problem, sich solche Dinge zu besorgen. Manche Waffen, die es da gab, waren ja umgebaute, scharf gemachte Schreckschusswaffen. Die hat irgendjemand halt mal umgebaut und die Beteiligten haben halt auch niemandem erzählt, woher sie die Waffe haben. Ich habe einen Kollegen, Franz Feider, der hat auch reichlich Kriegserfahrung, echte Kriegserfahrung und ist mit dem Komplex also auch ziemlich gut vertraut. Und der vermutet halt, dass da vieles auch vom Balkan kommt. So in Bosnien, Herzegowina, das sind halt trotz Friedenstruppen NATO und Europäische Union Kriegswaffen ohne Ende leicht und an vielen Orten erhältlich. Und unter anderem gab es da auch eine Sig Sauer und die hat im März 2023 in Zuffenhausen hat die auch so losgeballert. Wir erinnern uns, das war der Anschlag auf den Bandenchef. Die hat man dann zum Beispiel im Keller hinter einer Waschmaschine versteckt gefunden. Und zwar bei dem Ludwigsburger, den ich am Anfang erwähnt habe. Und der auch jetzt quasi wieder vor Gericht steht, um eine Revisionsverhandlung zu haben. Jedenfalls, da war halt viel Fleißarbeit nötig. Und bei diesen Ermittlungen, ich habe schon vorhin gesagt, 500 Namen. Und die hat man natürlich, indem man über viele Wochen Verkehrskontrollen macht, Szenekontrollen, Handys einsammelt, Daten guckt und Bezüge herstellt. Und natürlich gab es auch Abhörmaßnahmen, habe ich vorher erwähnt. Die gab es sogar im Gefängnis und die gab es sogar im Auto. Also alle, die jetzt im Auto ihre Podcasts hören.
Aufpassen.
Aufpassen.
500 Namen standen auf der Liste, hast du schon gesagt. Wenn wir jetzt mal rein statistisch eine Bilanz ziehen wollen, um diese Dimension noch ein bisschen besser zu begreifen. Hast du ein bisschen Zahlenmaterial sonst noch mitgebracht? Wie viele Prozesse gab es bis heute? Wie viele Mitglieder wurden angeklagt? Wie oft wurden Haftstrafen verhängt?
Ja, also eine Bilanz ist, glaube ich, in diesem ganzen Komplex ein bisschen unzureichend. Zum Beispiel die Zahl der Festnahmen und Verhaftungen. Also meine Zahl lautet da 94. Und das ist zum Beispiel eine mehr als das Landeskriminalamt verbreitet. Und das liegt witzigerweise darin, weil das Landeskriminalamt nur ihre eigenen quasi Ermittlungen über diese Aufbauorganisation Focus gezählt hat. Aber jetzt gerade die tödlichen Schüsse in Göppingen, die ja erstmal gar nicht als Focus galten, im Shorties, diese Verhaftung ist da nicht dabei. Ja. Und es konnten auch nicht alle Haftbefehle wirklich aufrechterhalten werden. Manche kamen ja wieder frei, weil nichts nachzuweisen war. Und wie gesagt, es gab, wenn man sagt, wie viele Urteile, es gab halt also auch Freisprüche und manches ist halt einfach noch nicht rechtskräftig. Das Landgericht Stuttgart hat mal von mehr als 200 Prozesstagen gesprochen. Das ist aber auch schon eine Weile her. Es gibt ja unendlich viele weitere. Aber was sind 200 Prozesstage? Zum Beispiel ein einziger Prozess, der ging über 10 Monate. Und mit einer Unterbrechung auch noch und einem Neustart, weil zwischendurch ein Schöffe für gefangen erklärt werden musste. Auch wieder ein skurriles Ereignis. Und der Schöffe war deswegen befangen, übrigens, weil er an einem langen Prozesstag seine Aufmerksamkeit seinem Handy statt den Zeugen gewidmet hat. Das war auch so eine skurrile Szene. Übrigens ging es da auch um die Zuffenhausen-Schießerei. Ja, der Innenminister Strobel hat jetzt jüngst in seiner Bilanz 140 Jahre Haft zusammengezählt. Er spricht von 36 sichergestellten Schusswaffen und spricht von 230 anderen Waffen, also Messer, Schlagstöcke. Und da wurde auch das ein oder andere Handgranatenversteck schon entdeckt.
Man muss aber, glaube ich, sagen, auch heute ist dieser Bandenkrieg ja noch nicht komplett zu den Akten gelegt. Und erst im Januar gab es in Göppingen wieder Schüsse auf eine Bäckerei. Genaues weiß man nicht. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang, zumindest in der Theorie, jetzt nicht völlig aus mit diesem Bandenkrieg. Man hat dennoch das Gefühl, dass es ruhiger geworden ist im Vergleich zu 2022 bis 2024. Viele wurden ja festgenommen, viele sitzen im Gefängnis. Diese heiße Phase scheint doch irgendwie vorbei zu sein, oder?
Ja, also Göppingen hat ja da immer wieder das Gegenteil sozusagen vermuten lassen, weil es da ja dann weitere Vorfälle und Schüsse gab. Aber was man jetzt in diesem jüngsten Fall Schüssen auf eine Bäckerei und auf ein Restaurant sagen kann, dass es da wahrscheinlich keinen direkten Zusammenhang damit gibt, mit diesen schießwürdigen Gruppierungen. Also höchstens indirekt vielleicht über mehrere Ecken, aber da geht es offenbar um anderes als um diese Ehrverletzungen und die Reaktionen drauf. Aber die Schüsse auf diese türkische Bäckerei und auf dieses anatolische Restaurant, die dürften auf jeden Fall zusammenhängen. Das eine dürfte wahrscheinlich meiner Ansicht nach eine Reaktion aufs andere gewesen sein. Wenn da so einer im Lokal rumballert und es wird niemand verletzt, dann schätze ich das eher als Warnung ein, als Anschlag auf irgendjemanden, der da rumsitzt. Also ist die Frage, wer saß da im Lokal und welcher der offenkundigen Adressaten trifft sich dort? Das wird jetzt ermittelt. Eigene SoKo ist da gegründet worden, die heißt Dubai, hängt wohl zusammen mit einem Aufkleber, der an der Tür der Bäckerei klebt. Und Dubai ist auch so ein gewisser Hinwendungsort dieser Klientel. Mal schauen, was sie rauskriegen.
Gut, zurück zu unseren Banden. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel, der hat mal in einem Interview gesagt, wir werden die im Keim ersticken. Kann man denn aus deiner Sicht von einem Erfolg der Polizei sprechen? Ist man diesem Ziel nahe gekommen?
Also, wenn es nur darum geht, wieder Ruhe reinzubekommen, dann dürfte es weitgehend gelungen sein. Man hat ja diese besondere Aufbauorganisation Focus mit über 130 Beamten waren das in den Spitzenzeiten beim Landeskriminalamt. Die hat man inzwischen wieder aufgelöst seit Jahresbeginn. Und die Auflösung wollte man eigentlich schon früher machen, aber weil es einfach politisch gar nicht mehr so brisant geworden ist. Und es hat dann aber wieder neue Schüsse gegeben und dann hat man es wieder aufgeschoben. Also über die Auflösung dieser Sondereinheit Focus gibt es auch intern unterschiedliche Auffassungen, weil viele Taten sind ja noch ungeklärt. Also zum Beispiel, wer da in Eislingen geschossen hat, als ich da geschrieben habe, wird es der Wilde Westen. Man kennt nur den Fahrer, der ist verurteilt, aber die tatsächlich geschossen haben, die kennt man nicht. Also das sollte eigentlich noch Motivation sein. Aber natürlich diese Strukturermittlungen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie komplex das alles ist, diese Strukturermittlungen, damit darf man halt nicht aufhören. Ja? Weil wir hatten vor 10 Jahren eben diese Geschichte mit Red Legion und jetzt geht es weiter. Und man muss da einfach gucken, wer ist da noch mit dabei. Und es ist aber natürlich so, da gibt es, glaube ich, noch einen kleinen Arbeitsbereich beim Landeskriminalamt, die da so dranbleiben. Und die anderen Polizeipräsidien haben das Thema, wie man so schön sagt, in die Alltagsorganisation verortet. Und die Öffentlichkeit ist, glaube ich, auch jetzt so insoweit beruhigt. Wie gesagt, das Motto, wenn die sich gegenseitig in den Haufen schießen, was geht es uns an? Das politische Interesse erlahmt dann eben, wenn sich die Lage scheinbar beruhigt hat und man geht ans nächste Thema.
Trotzdem kann man ja, glaube ich, schon sagen, dass das Sicherheitsgefühl der Menschen in diesen betroffenen Städten und Stadtteilen durchaus gelitten hat. Und da bleibt ja auch was hängen. Also Zuffenhausen, ich glaube, den Stadtteil, den verbindet man jetzt vor allem inzwischen mit diesen Bandenauseinandersetzungen.
Da kannst du mal den Bezirksvorsteher von Zuffenhausen fragen, wie oft der mich beschimpft hat. dass ich hier immer Zuffenhausen schreibe.
Mhm. Ja. Tja, in den meisten unserer Podcast-Folgen, da sind ja die Verbrechen längst Geschichte. Das ist diesmal anders. Und ob die Polizei das Bandenphänomen tatsächlich in den Griff bekommt oder schon bekommen hat, das müssen wir einfach noch offen lassen. So eine Ruhe, die kann ja durchaus auch trügerisch sein. Wir wissen es jedenfalls nicht, ob vielleicht doch wieder was passiert. Jetzt rauchen wir uns hier etwas die Köpfe, vielleicht auch draußen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und damit kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge. Herzlichen Dank, Wolf-Dieter, dass du da warst und uns so viel Interessantes und Wissenswertes zu diesem Fall erzählt hast.
Ja, auch dir vielen Dank für dieses Verhör und ich danke auch den Zuhörern, die jetzt neugierig geworden sind und weitere Details in unserem großen Online-Angebot noch nachlesen können.
Tschüss.
Und tschüss.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.